Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Wie diese O-Töne sich doch gleichen. Angela Merkel 2015 über ihre Flüchtlingspolitik.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Und Horst Seehofer heute über seine neue Flüchtlingspolitik.
Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss.
2015 unterstellte der CSU-Politiker der Kanzlerin, noch eine Herrschaft des Unrechts hergestellt zu haben. Jetzt wirbt der gewendete Innenminister bei seinen EU-Amtskollegen dafür, wenigstens Bootsflüchtlinge gerecht auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen und kassiert wohl fast nur Absagen. Wir berichten darüber gleich aus Luxemburg. Außerdem in den Informationen am Abend die türkischen Einmarschpläne für Nordsyrien, die britischen Zweifel an einer Brexit-Einigung mit der EU in letzter Minute und wie viel Unrecht muss ein Staat verübt haben, damit man ihn einen Unrechtsstaat nennen darf. SPD und Linke beleben mitten im thüringischen Wahlkampf die alte Debatte übers richtige Etikett für die DDR neu. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio. Anschließend im Hintergrund die Freiheit der Meere und des Öltransports, das Seerecht in der Straße von Hormus. Steht eine neue Flüchtlingswelle wie 2015 kurz bevor? Der deutsche Innenminister warnt davor und anders als 2015, als er noch CSU-Vorsitzender war und Angela Merkels Flüchtlingspolitik bekämpfte, wirbt Horst Seehofer jetzt in der EU also für einen menschlichen Umgang mit den Migranten. Mit Malta, Italien und Frankreich hat er vor 2 Wochen vereinbart, Bootsflüchtlinge im Mittelmeer nach einer Quote aufzunehmen. Für dieses Modell wollte er heute in Luxemburg weitere EU-Staaten gewinnen. Paul Vorreiter ist unser Europakorrespondent dort. Wie erfolgreich ist Seehofer denn gewesen?
Es ist so ein bisschen die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Also positiv ausgedrückt kann man sagen, dass diese Einigung von Malta vermutlich nicht tot ist, denn weiterhin Deutschland, Frankreich, Italien und Malta sehen sich ihr verpflichtet. Aber es ist nicht gelungen, weitere Länder zumindest offiziell noch an den Tisch zu holen, die da mitmachen wollen. Horst Seehofer hat sich hier vor wenigen Minuten in Luxemburg geäußert und gesagt, es gäbe lediglich welche, die sich positiv geäußert hätten gegenüber diesem Mechanismus. Das sind Luxemburg, Portugal und Litauen etwa und auch die Franzosen. Die französische Innenministerin hatte in Aussicht gestellt, das sollte sich nochmal so eine Situation ergeben, eben dass private Seenotretter Italien und Malta ansteuern und sich dann die Frage stellen würde, welche Länder denn abseits von Deutschland und Frankreich denn noch Migranten aufnehmen würden, dann hätte man ungefähr 10 Staaten, die mit dabei wären. Aber, und das ist jetzt das halbleere Glas, es ist eben keine offizielle Zusage. Das heißt, also es bleibt erstmal bei der Einigung in Malta, wie es jetzt weitergehen soll. Es soll am 11. Oktober, das ist am kommenden Freitag, eine technische Unterredung geben in Brüssel, wo versucht wird, offene Fragen zu klären, die die einzelnen Staaten hier haben. Man hat gehört, dass einige Länder bereit sind, zum Beispiel ihr Know-how oder ihre Experten zur Verfügung zu stellen, eben dort, wo die Flüchtlinge oder die Migranten anlanden. Aber was Seehofer auch gesagt hat, Länder wie Griechenland und Spanien und vor allem Griechenland steht ja gerade auch vor einem größeren Migrationsdruck, die seien zurzeit so belastet, dass sie keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen könnten.
Die Türkei will mehr Geld von der EU. Sie droht damit, die Schleusen für Flüchtlinge zu öffnen. Jetzt auch noch der geplante türkische Einmarsch in Nordsyrien. Ist der EU-Türkei-Deal de facto tot? Und wie sehen das die EU-Innenminister?
Also es gab heute eine Gruppe hier, die besonders darauf hingewiesen hat, eben auch auf die jetzt gerade angespannte Situation in der Türkei, auch mit Blick auf die an die syrische Grenze. Das waren Bulgarien, Zypern und eben Griechenland, die gesagt haben, wie auch immer man sich bei der Seenotrettung einigt, man dürfe nicht aus dem Blickwinkel lassen, dass eben diese Länder an der östlichen Mittelmeerroute besonders belastet seien. Und was man diesen Ländern gegeben hat, war, so hat sich auch vorhin der Migrationskommissar Kommissar Avramopoulos geäußert, dass man sich nach wie vor diesem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen nach wie vor verpflichtet sieht. In dieser Lesart kann man natürlich auch die Besuche von Avramopoulos und Seehofer in Athen und Ankara werten, wo eben gerade versucht wird, durch Angebote an beide Länder die Situation zu entspannen. Und auch die EU-Kommission hat darüber hinaus nochmal darauf hingewiesen, diese 6 Milliarden Euro, um die es da geht, an die Türkei, eine Menge, die in dieser Form noch nie angeboten wurde. Also hier versucht man rhetorisch alles zu tun, um eben dieses Abkommen weiterhin am Leben zu lassen. Nichtsdestotrotz, die Situation in Syrien macht das schwieriger. Und da war heute auch von der EU-Kommission zu hören, dass man das mit Sorge betrachtet, dass man weiterhin versucht, eine politische Lösung da zu finden im Rahmen der UNO, aber dass das eben eine besorgniserregende Situation sei.
Paul Vorreiter live aus Luxemburg. Und nicht nur die EU warnt die Türkei vor einem Einmarsch in Nordsyrien, auch der Iran tut das etwa. Die Kurden kündigen ihren Widerstand an und in Washington rudert der US-Präsident, der seinem Kollegen Erdogan gerade noch den Abzug der US-Soldaten aus der Region geschenkt hat, verbal ein bisschen zurück. Die türkische Führung gibt sich von all dem unbeeindruckt. Karin Senz aus Istanbul.
In der Türkei reibt man sich die Augen. Da hat der US-Präsident Donald Trump doch eben grünes Licht für einen Einmarsch in Nordsyrien östlich des Flusses Euphrat gegeben. Dann droht er schon wieder mit Konsequenzen bei Twitter, wie so oft.
Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen.
Keine leere Drohung. Letztes Jahr war die türkische Lira nach ähnlichen Tweets und anschließenden Sanktionen, allerdings wegen einer anderen Geschichte, auf Talfahrt gegangen. Jetzt drückten Trumps Drohungen auch schon auf die Stimmung an der türkischen Börse und auf den Währungskurs. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist gerade auf Reisen auf dem Balkan. Er hat sich zu Trumps Tweet noch nicht geäußert, aber sein Vizepräsident Fuat Oktay.
Unsere Botschaft an die internationale Gemeinschaft ist deutlich. Die Türkei ist kein Land, das sich Drohungen beugt. Und es wird unter keinen Umständen zulassen, dass an seinen Grenzen ein Terrorstaat entsteht. Koste es, was es wolle.
Die geplante Offensive ist Topthema in den türkischen Medien. Bisher rätselten Journalisten, Experten und Oppositionspolitiker vor allem über den Zeitpunkt, wann es losgeht. Jetzt kommt dazu, was Trump denn genau für tabu halten könnte. Barış Terkoğlu von der türkischen Zeitung Cumhuriyet spekulierte sehr vorsichtig im türkischen Fernsehen.
Es wird also deutlich, dass Trump Erdogan eine rote Linie aufgezeigt hat. Wir wissen nicht genau, wie die aussieht. Wir wissen nur, dass es diese rote Linie gibt.
Falk Öztrak ist Sprecher der oppositionellen CHP.
Aus den Erklärungen heraus verstehen wir, dass das grüne Licht für eine Militäroperation nur mit der Bedingung gegeben wurde, dass die Türkei Wächter über die IS-Gefangenen wird.
Denn die Kurdenmiliz YPG, gegen die sich die Offensive auch richten würde, bewacht in Syrien unter anderem Gefangenenlager mit Kämpfern der Terrororganisation IS. Aus dem US-Außenministerium hört man, die Türkei solle die Verantwortung für diese IS-Kämpfer übernehmen, wenn sie denn in diese Gebiete vorgestoßen ist. Die türkische Opposition, ausgenommen der pro-kurdischen HDP, steht hinter Erdogans Plänen in Nordsyrien. Meral Akşener, die Chefin der İYİ-Partei, spottete aber in einer Rede in Richtung des Präsidenten. Sie haben eine Operation mit Trommeln und Posaunen angekündigt und Trump schreibt ihnen jetzt in einer Maßlosigkeit vor, wie der Umgang mit einer solchen Operation auszusehen habe. Er soll sich auf die Bekämpfung des IS beschränken. Sie müssen dem jetzt entgegensetzen, Herr Erdogan, dass Sie die PKK-YPG-Linien durchbrechen und die Terroristen vertreiben. Erdogan wird in der Nacht oder morgen vom Balkan zurückkommen. Beobachter rechnen damit, dass es bis dahin auch keinen türkischen Einmarsch geben wird und vielleicht auch danach noch nicht gleich. Am 13. November erwartet Trump angeblich Erdogan erstmal in Washington, berichten türkische Medien. Der Zeitungsjournalist Terkoğlu.
In den nächsten Wochen wird Staatspräsident Erdogan nach Washington reisen und Trump treffen. Das unterstreicht die türkische Regierung dick, denn es scheint so, als ob die Türkei nicht vorhat, irgendetwas zu unternehmen, was den USA widerstrebt und auch nicht vorhat, mit Washington zu streiten. Wir sagen also nicht, ey, Amerika.
Es kann der türkischen Regierung nicht egal sein, welche Grenzen Trump ihr bei ihrer geplanten Offensive setzt, denn sie weiß genau, Trump ist unberechenbar.
Karin Sens aus Istanbul. Es sieht schlecht aus für einen Brexit-Deal zwischen London und der EU-27. Was Boris Johnson zuletzt als Kompromiss vorgeschlagen hat, das taugt aus europäischer Sicht nicht mal als Verhandlungsgrundlage. Die Briten auf der anderen Seite fordern ultimativ ein Entgegenkommen der Kontinentaleuropäer. Heute lässt die Regierung verbreiten, eine Einigung mit der EU sei praktisch unmöglich. Friedbert Meurer in London, was genau hören Sie da heute aus Downing Street zum Brexit?
Also es fing damit an, dass heute Morgen der Spectator, eine Zeitung, hier gemeldet hat oder auch abgedruckt hat, dass es einen Brief eines Beraters in der Downing Street gäbe. Man mutmaßt, dass es sich um den Chefberater Dominic Cummings handelt, in dem es heißt, die Verhandlungen werden wahrscheinlich diese Woche beendet werden. Leo Varadkar, der irische Premier, will nicht verhandeln. Dann wird weiter gesagt, wir werden entweder am 31. Oktober ohne Vertrag die EU verlassen oder eben nach Neuwahlen und dann aus der EU ausscheiden. Und dann kam vor allen Dingen noch eine zweite Sache hinzu. Boris Johnson hat heute Morgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Das ist auch von Berlin bestätigt worden. Von Berlin aber nicht der Inhalt. Hier sickert durch, dass es in diesem Gespräch doch etwas frostig oder hitzig zur Sache gegangen sein soll. Merkel hat sozusagen, hätte ultimativ darauf bestanden, Nordirland muss auf Dauer in der Zollunion bleiben. Das ist für die Briten nicht akzeptabel und deswegen sieht man eigentlich hier ein Ende der Verhandlungen unmittelbar bevorstehen.
Soll jetzt also aus Londoner Sicht die deutsche Kanzlerin schuld sein an einem Scheitern der Gespräche?
Also es ist schon bemerkenswert, dass hier aus diesem Telefonat zitiert wird, nicht öffentlich, das hat nicht der Sprecher der Downing Street getan, sondern Regierungskreise. Aber das scheint doch ein bisschen eine inszenierte Aktion gewesen zu sein. Auf Merkel setzt man ja sonst hier in Großbritannien, in London, Hoffnungen, dass sie sich für die Briten einsetzt. Also von da sei ein Korb gekommen. Merkel und die EU bewegten sich nicht um einen Zentimeter. Die britische Bevölkerung soll damit ganz klar darauf vorbereitet werden. Es wird keine Einigung mit der EU geben.
EU-Ratspräsident Tusk wirft London ja wörtlich ein dummes Schwarze-Peter-Spiel vor. Kann London das gewinnen?
Innenpolitisch ja. Ich denke, dass man das vor allen Dingen vor einem innenpolitischen Hintergrund sehen muss. Die Gesamtlage dürfte wohl entscheidend davon geprägt sein, dass alle davon ausgehen, dass Neuwahlen unmittelbar bevorstehen. Alles ist jetzt vor diesem Hintergrund zu interpretieren. Boris Johnson tut alles, um den Wählern und damit also den Wählern, die für den Brexit gestimmt haben, klar zu machen: Ich tue alles, ich habe mit der EU verhandelt, aber die kommt uns eben überhaupt nicht entgegen. Deswegen geht es nur mit No Deal und das wird dann die Wahlkampfaussage der Konservativen sein. Wir treten an bei Neuwahlen, um das Land ohne Vertrag aus der EU herauszuführen.
Und das ist jetzt Johnsons Strategie, er ist im Wahlkampf.
Ich denke, dass man das so sehen muss. Die Möglichkeit, dass er sich an diesem Gesetz der Opposition vorbeimogeln kann, das ihn zwingt, eine Verlängerung bei der EU zu beantragen, wird hier doch als relativ gering angesehen. Wir werden noch von einigem ausgehen müssen in der zweiten Oktoberhälfte, zum Beispiel, dass wahrscheinlich oder möglicherweise der Supreme Court letzten Endes entscheidet, ob Boris Johnson wirklich diese Verlängerung beantragen muss. Das heißt, es könnte alles ungewiss sein bis zum Ende Oktober, dass wir wirklich genau wissen, dass Boris Johnson dann diese Verlängerung beantragen will. Er will den Wählern einhämmern. Ich wollte das nicht, ich wurde gezwungen.
Friedbert Meurer live aus London. Annegret Kramp-Karrenbauers Stern sinkt und sinkt. Ihre Umfragen sind schlecht und geben ihren parteiinternen Konkurrenten neuen Auftrieb. Junge Union und Werteunion, beides Parteigliederungen, die mit AKK nicht viel anfangen können, bringen jetzt eine Urwahl über die Kanzlerkandidatur ins Spiel. Katharina Hamburger berichtet aus Berlin.
Annegret Kramp-Karrenbauer macht recht deutlich, dass sie wenig von einer Urwahl des Kanzlerkandidaten oder der Kandidatin der Union hält.
Die Union hat bisher mit guten Gründen immer gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt. Man wird sehen, wie die Delegierten sich verhalten werden.
sagte die CDU-Vorsitzende im Sender NTV am Rande ihrer Reise als Verteidigungsministerin nach Mali und Niger. Die Debatten um ihre Person begleiten sie auch dort. Denn 6 Wochen vor dem CDU-Parteitag will die Junge Union bei ihrem Deutschlandtag in Saarbrücken über einen Antrag abstimmen lassen, dass in Zukunft über den Unionsspitzenkandidaten oder die Kandidatin per Urwahl entschieden wird und nicht mehr nur auf einem Parteitag.
Ich glaube, dass die Frage, wer Kanzlerkandidat oder Kandidatin der CDU, CSU bei der nächsten Bundestagswahl werden soll, eine ganz, ganz wichtige ist. Und die sollte man gerade nach so einer langen Ära Merkel nicht bei einem Parteitag entscheiden, sondern da sollte jedes Mitglied die Chance haben, sich an so einer wichtigen Wahl zu beteiligen.
Sagte Jens Münster, Landesvorsitzender der JU Rheinland-Pfalz, unserem Hauptstadtstudio. Er unterstützt den Antrag anderer Landesverbände. Als Kritik an Kramp-Karrenbauer sei das aber nicht zu verstehen, versichert Münster. Dennoch vermittelt der Antrag genau dieses Bild. Teile der Jungen Union sehen es nicht als Automatismus an, dass die Parteivorsitzende auch Kanzlerkandidatin wird. Hinzu kommt, dass ausgerechnet Friedrich Merz, ihr Konkurrent im Rennen um den Parteivorsitz, bei dem sich Kramp-Karrenbauer knapp durchgesetzt hat, nun überraschend am Freitag beim Deutschlandtag der Jungen Union eine Rede halten soll. Ursprünglich stand ein Auftritt von ihm nicht auf der Tagesordnung. Merz, der Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU, keine offizielle Parteivereinigung ist und darüber hinaus kein offizielles Parteiamt bekleidet, spricht damit noch vor dem Antrag über eine Urwahl. Kramp-Karrenbauers Rede ist erst für den Abschluss des Deutschlandtages am Sonntag vorgesehen und damit lange nach der Abstimmung über den Urwahlantrag. Es rumort in der Union. Auch fast ein Jahr nach der Wahl zur Parteivorsitzende scheint es Kramp-Karrenbauer noch nicht geschafft zu haben, die Reihen hinter sich zu schließen. Immer wieder fallen auch andere Namen möglicher Konkurrenten für die Kanzlerkandidatur. Dass diese Debatte, die auch in dem Antrag der JU ihren Ausdruck findet, nach dem Deutschlandtag schnell wieder verschwinden wird, davon geht auch die Parteivorsitzende nicht aus.
Also die Junge Union war schon immer frei darin, eigene Anträge zu stellen. Man muss jetzt die Entscheidung auf dem Deutschlandtag abwarten und dann sicherlich auch möglicherweise eine Debatte auf dem Parteitag.
Im Konrad-Adenauer-Haus der Parteizentrale der CDU befürchtet man allerdings auch eine alles überlagernde Personaldebatte. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel sagte der Bild-Zeitung, mit einer Urwahl ginge immer eine wochen- oder gar monatelange Selbstbeschäftigung einher. Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, bis Anfang dieses Jahres selbst noch Vorsitzender der Jungen Union, spricht sich zwar nicht deutlich für oder gegen den Vorschlag aus der JU aus, sagte in der ARD aber auch:
Ja, wir sehen an der SPD, dass diese Entscheide ja nicht ein Garant sind dafür, dass es nur nach oben geht in den Umfragewerten, sondern bei der SPD sieht man das Gegenteil.
So Ziemiak. Ähnlich argumentiert auch Mike Moring, der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, wo am 27. Oktober gewählt wird. Er empfindet die Debatte offensichtlich als nicht hilfreich. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es wäre schön, wenn die CDU nicht die gleichen Fehler machen würde wie die SPD. Statt sich mit Personaldebatten aufzuhalten, solle sich die Partei auf Sachpolitik konzentrieren und auf den Wahlkampf, mahnt Moring.
Katharina Hamberger über AKK unter Druck. War die DDR ein Unrechtsstaat? Darüber streiten deutsche Politiker immer wieder gern mal. Jetzt ist es wieder einmal soweit. Der linke Bodo Ramelow und die Sozialdemokratin Manuela Schwesig sagen, nein, die DDR war kein Unrechtsstaat. So dürfe man in Deutschland eigentlich nur das Naziregime nennen. Empörte Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Wladimir Balzer fasst die Diskussion für Sie zusammen.
Eine alte Debatte ist im Jubiläumsherbst der friedlichen Revolution wieder entbrannt. Und das mitten im Thüringer Wahlkampf. Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei regiert dort mit SPD und Grünen und hat damals einen Passus im Koalitionsvertrag akzeptiert, in dem der Begriff Unrechtsstaat eindeutig festgehalten ist. Ramelow will den Begriff Unrechtsstaat aber nun ausschließlich auf die Nazizeit angewendet wissen. Im heutigen ARD-Morgenmagazin erläuterte er seine Position noch einmal.
Wenn es so einfach wäre, dass die DDR ein Unrechtsstaat per se gewesen wäre, wenn ich den Unrechtsstaatsbegriff von Fritz Bauer anwende, dann muss es heißen, dass das gesamte Rechtssystem der DDR per se als Unrecht zu klassifizieren ist. Und dann wären alle diese Benachteiligungen, die damit zusammenhängen, auch aufzuheben.
Ramelow bezieht sich auf den Staatsanwalt Fritz Bauer, der in den 60er Jahren die Auschwitz-Prozesse führte und das Naziregime als Unrechtsstaat bezeichnet hatte. Dennoch ist der Begriff unter vielen Rechtstheoretikern nicht als vor Gericht verwertbarer, juristisch relevanter Begriff anerkannt. Er gilt vielmehr als politische Beschreibung und hat zunächst keine juristische Bedeutung. Offenbar wird die Debatte mehr politisch-gesellschaftlich geführt. So hatte Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, davon gesprochen, dass dieser Begriff dazu tauge, ostdeutsche Lebensleistungen abzuwerten. Ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern kommt live Erik Holm. Für die AfD-Bundestagsfraktion formuliert der Abgeordnete eine klare Position.
Natürlich war das SED-Regime ein Unrechtsstaat. Also ich finde die Debatte völlig geschichtsvergessen. Sie dient ganz offensichtlich nur einem politischen Zweck. Frau Schwesig und Herr Ramelow wollen ganz offensichtlich den Boden bereiten für Rot-Rot-Grün, auch auf Bundesebene.
Den Begriff Unrechtsstaat verteidigt auch der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer von der CDU.
Ja, was ist ein Land, was seine Bürger einsperrt, was Menschen erschießt, die die Grenze übertreten wollen, die es jungen Leuten verwehrt, ein Studium oder einen Beruf zu lernen, nur weil die Eltern nicht in der SED waren oder weil sie selbst nicht in die FDJ eingetreten sind? Was ist ein Staat, in dem Richter zuerst bei der SED-Kreisleitung nachfragen, wie hoch das Strafmaß bei einem Gerichtsverfahren sein soll? Anderes als einen Unrechtsstaat.
Seine Kritik richtet sich auch konkret an die SPD, mit der er sein Regierungsbündnis in Dresden fortsetzen will, unter Einbindung der Grünen. Ihr wirft er vor, Wähler der Linkspartei erreichen zu wollen. Dennoch ist die Position in der SPD nicht einheitlich. Wolfgang Tiefensee, Sozialdemokrat mit ostdeutscher Biografie, jetzt Spitzenkandidat in Thüringen, warf Bodo Ramelow vor, sich vom Erfurter Koalitionsvertrag zu entfernen. Die DDR sei aus, Zitat, unleugbaren Gründen ein Unrechtsstaat gewesen. Für die Grünen im Thüringer Wahlkampf unterwegs ist Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Für die gebürtige Thüringerin ist Unrechtsstaat der passende Begriff für die DDR. Sie verweist auf die Koalitionsvereinbarungen von Rot-Rot-Grün in Erfurt und auf die Zukunft dieses Bündnisses nach der Wahl.
Ohne ein Bekenntnis zu dem, was 2014 schon miteinander verabredet und besprochen ist und in der Art, wie es damals besprochen worden ist, werden wir in Thüringen die Zusammenarbeit nicht einfach so fortsetzen können.
Thomas Krüger unterdessen, aus Ostdeutschland stammender Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, sagt, Unrechtsstaat sei der richtige Begriff. Aber er müsse differenziert werden.
Was das Problem ist, ist, dass mit diesem Begriff immer auch die Gefahr besteht, die gesamte Gesellschaft zu meinen. Und ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen Unrechtsstaat und Unrechtsgesellschaft.
Im Jubiläumsherbst bleibt die Aufarbeitung der DDR-Geschichte also auch für die aktuelle Politik von Belang und ist nicht nur Gegenstand für Historiker.
Die neue Unrechtsstaatsdebatte im Beitrag von Wladimir Balzer. War es eine Terrorattacke oder eine persönlich motivierte Amokfahrt? Darauf gibt es am Tag, nachdem in Limburg ein Syrer mit einem gekaperten LKW gezielt in vor ihm stehende Autos gefahren ist, noch keine klare Antwort. Markus Pindur über den aktuellen Ermittlungsstand.
Der Tathergang ist klar, viel mehr aber auch nicht. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt ermitteln gegen einen 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Offenburg. Der mutmaßliche Täter hatte in Limburg einen LKW-Fahrer aus seiner Kabine gezerrt und den Wagen gestohlen. Eine Waffe war offensichtlich nicht im Spiel. Er fuhr nur wenige Meter, bis er im Bereich einer Kreuzung mehrere Autos rammte und sie ineinander schob. 8 Menschen und der Täter selbst wurden leicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls geben allerdings weiter Rätsel auf. Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnere, sei das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar, erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Der Syrer habe nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene gehabt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilte mit, es werde in alle Richtungen ermittelt. Derzeit könnten aber zum Tatmotiv noch keine Angaben gemacht werden. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, der schweren Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden. Nach Informationen der deutschen Presseagentur ist der 32-Jährige, der seit 2015 in Deutschland lebt und seit 2016 einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus hat, bisher mit geringfügigen Drogendelikten und Gewaltkriminalität aufgefallen. Nach DPA-Informationen besaß er eine Aufenthaltserlaubnis, die allerdings am 1. Oktober abgelaufen war. Ob er bereits eine Verlängerung beantragt hat, ist nicht bekannt. In der vergangenen Nacht hatte nach Angaben des Oberstaatsanwalts Badle ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Tatverdächtigen im südhessischen Langen, rund 80 Kilometer von Limburg entfernt, durchsucht. Eine weitere Wohnung eines Familienangehörigen des Tatverdächtigen wurde laut Generalstaatsanwaltschaft im Kreis Limburg-Weilburg durchsucht. Es seien unter anderem Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt worden. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, sagte am Vormittag am Rande des Innenministertreffens in Luxemburg auf die Frage nach möglichen Hinweisen auf einen Terroranschlag, es werde weiter ermittelt und er könne noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren sei.
Markus Pindor über die Lkw-Attacke in Limburg. Bei Trier ist heute Nachmittag ein US-Kampfjet abgestürzt. Informationen dazu von Ludger Fittkau.
Laut Informationen der Tageszeitung Trierischer Volksfreund stürzte das US-Militärflugzeug kurz nach 15 Uhr ab. In einem unbewohnten Waldstück zwischen den Orten Zemmer und Roth im rheinland-pfälzischen Landkreis Trier-Saarburg. Eine Sprecherin des US-Stützpunktes Spang-Dahlem in der Eifel bestätigte der Zeitung, dass es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um einen US-Kampfjet vom Typ F-16 handelt. Er war auf der Eifel Airbase stationiert. Der Jet sei auf einem Routineflug gewesen. Der Pilot habe sich über den Schleudersitz retten können und sei anschließend vom Team eines Rettungshubschraubers geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden. Über das Ausmaß seiner Verletzungen sei noch nichts bekannt, teilte die Polizei in Trier mit. Ebenso sei die Absturzursache unklar. Die Unglücksstelle war am Nachmittag weiträumig abgesperrt worden. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um unter anderem das auslaufende Kerosin aufzufangen. Einige Kreisstraßen in der Region um Trier wurden zeitweise für den Verkehr gesperrt.
Ludger Fittkau. In Stockholm ist heute der Physik-Nobelpreis vergeben worden. Er geht an drei Kosmosforscher. Carsten Schmiester hat die Einzelheiten.
Der Nobelpreis für Physik geht an drei Wissenschaftler aus Kanada und der Schweiz, konkret für ihre Entdeckungen in physikalischer Kosmologie. Zur einen Hälfte an James Peebles, der mit seiner Forschung die Grundlage für das Verständnis der Geschichte des Universums geliefert habe. Zur anderen Hälfte an Michel Mayor und Didier Queloz. Die beiden hatten 1995 den ersten Exoplaneten entdeckt, der etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Pegasus um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Inzwischen sind es tausende Exoplaneten, die bekannt sind. Darunter auch einige zumindest erdähnliche und potenziell von Menschen bewohnbare. Netterweise schickt die Akademie an Tagen wie diesen immer jemanden nach vorn, der die Sache dann allgemeinverständlich erklärt. Physikprofessor Ulf Danielson. Er äußerte sich erst zur Arbeit des Kanadiers. James Peebles hat die Bedeutung kosmischer Strahlung erkannt. Er hat neue theoretische Modelle entwickelt und sie eingesetzt, um die dunklen Teile unseres Universums zu enthüllen. Durch seine Arbeit und neue Beobachtungsmöglichkeiten hat sich die Kosmologie zu einer Wissenschaft der Präzision entwickelt. Die Arbeit der beiden Schweizer schließe sich da an. Michel Mayor und Didier Queloz bekommen den Preis, weil sie einen Planeten entdeckt haben, der im Orbit um eine andere Sonne kreist. Durch das Studium der Exoplaneten werden wir mehr darüber erfahren, wie Planeten entstehen und sich entwickeln und bekommen so eine neue Sicht auch auf unseren Heimatplaneten. Noch während der Pressekonferenz wurde James Peebles übers Internet zugeschaltet und selbstverständlich gefragt, was denn diese Forschung konkret bedeutet oder ganz konkret, gibt es im Universum andere Erden mit anderem Leben? Die Antwort, aufregend und enttäuschend zugleich. Wir können sicher sein, dass es da draußen viele Planeten gibt, darunter einige, auf denen eine Art von Leben möglich ist. Etwas, das wir Leben nennen. Frühe Lebensformen vielleicht, die wir aber mit ebenso großer Sicherheit niemals sehen werden. Morgen wird der oder werden die diesjährigen Träger des Nobelpreises für Chemie bekannt gegeben. Am Donnerstag die für Literatur, diesmal doppelt, weil der Preis für 2018 ausgesetzt worden war. Am Freitag dann für Frieden und am Montag für Wirtschaft. Die Nobelpreise sind auch in diesem Jahr mit je 9 Millionen Kronen dotiert. Das sind etwa 830.000 Euro. Verliehen werden sie nach alter Tradition am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters. Der Friedenspreis in der norwegischen Hauptstadt Oslo, alle anderen Preise im Stockholmer Rathaus.
Carsten Schmiester aus Stockholm. Bastian Schweinsteiger sagt endgültig Bye-bye. Der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft hat heute erwartungsgemäß einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere gesetzt. Anke Feller.
Nach dem Verpassen der Playoffs in den USA mit Chicago Fire fiel der Entschluss. Bastian Schweinsteiger beendet mit 35 Jahren seine Karriere. Nach 17 Jahren beim FC Bayern München, davon 13 als Profi, einem Engagement bei Manchester United und einem Ausflug in die US-amerikanische Major League Soccer. Eine Karriere wie im Bilderbuch geht zu Ende. Als 14-Jähriger kam er in die Jugendabteilung des FC Bayern, sein Debüt bei den Profis 4 Jahre später. Ein Kaltstart. Ottmar Hitzfeld wechselte ihn in der Champions League ein. Erst 3 Monate später erfolgte sein erster Bundesliga-Einsatz. 8-mal wurde Schweinsteiger mit den Bayern deutscher Meister, 7-mal Pokalsieger. Sein größter Erfolg? Die Weltmeisterschaft in Rio 2014. Jetzt liegt der Fokus auf der Familie. Im Sommer ist Schweinsteiger zum 2. Mal Vater geworden.
Bastian Schweinsteiger steigt aus. Wir tun das jetzt auch, und zwar aus den Informationen am Abend, heute mit Christine Heuer im Studio.